Dr. Michael Richter von der RBM informiert über sozialrechtliche Fragen im Rahmen der Beraterqualifizierung des DBSV.
Krankenkassenrecht. Ja? Und da habe ich ja schon gesagt, das ist das, womit wir wahrscheinlich am meisten zu tun haben, aber auch Sie in der Beratung wahrscheinlich. Ja? Das macht so wirklich mindestens 50% der Fälle aus bei Behinderungen, Hilfsmittelversorgung. Wichtig ist, dass Sie mir jetzt glauben, dass es so einfach ist, wie ich Ihnen das sage. Um diese ganzen Nebelkerzen, die von Krankenkassen gezündet werden, einfach zu ignorieren zu können. Es ist so einfach. Es gibt im Wesentlichen 3, 4 Voraussetzungen. Erstens, ich muss bei einer Krankenkasse versichert sein, bevor ich einen Anspruch gegenüber der Krankenkasse geltend mache. Ja, das erscheint nachvollziehbar, ne? Jetzt aber wieder mein Beispiel. Wir haben es gar nicht so selten, dass wir jahrelang klagen, dann kommt es zu einem Gerichtsprozess und dann teilt uns eine Woche vorher unser Mandant mit, ach so, hatte ich Ihnen das nicht gesagt, vor einem halben Jahr habe ich die Krankenkasse gewechselt. Wunderbar, weiß man, habe ich doch einen Bürotag mehr, brauche nicht zum Gericht. Ne? Weil dann ist natürlich durch. Also ich muss bei einer Krankenkasse versichert sein. Zweite Voraussetzung bei Hilfsmitteln ist, dass es sich um ein Hilfsmittel handeln muss. Ein Hilfsmittel im Sinne der Krankenkassen. Und was sind Hilfsmittel im Sinne der Krankenkassen? Erstmal, weil das vorhin schon mal gesagt wurde, das ist nämlich das sozusagen Gegenwort dazu, es darf kein Gegenstand des alltäglichen Gebrauchs sein. Ja? Ein Hilfsmittel im Sinne der Krankenkasse ist kein Gegenstand des alltäglichen Gebrauchs. Was ist aber jetzt ein Hilfsmittel im Sinne der Krankenkasse? Das ist ganz einfach. Das sind Dinge, die speziell zum Ausgleich der Behinderung hergestellt wurden. Das ist der sozusagen Herstellerhorizont. Was hat sich der Hersteller dabei gedacht? Wollte er mit diesem Ding behinderten Menschen helfen, eine Behinderung auszugleichen? Oder hat er was hergestellt für die Allgemeinheit, was für Behinderte auch gut ist? Und ein Hilfsmittel ist nur das, was speziell für Behinderte hergestellt wird. Und jetzt machen wir mal so ein paar Blindenhilfsmittel. Ich sage sie Ihnen, Sie sagen mir, ob es ein Hilfsmittel ist oder nicht. Ja? Eine Braillezeile.
Ja.
Eine Vergrößerungssoftware.
Ein
großer Monitor.
Nein.
Ein Bildschirmlesegerät. Vergrößerungssoftware hatten wir schon. Ein iPhone. Eine spezielle App für ein iPhone, die zum Beispiel Farben erkennt oder so. Genau. Also es ist ganz einfach. Und es spielt überhaupt keine Rolle, oder das kann man so nicht sagen, man praktisch schon, aber rechtlich nicht, ob Dinge im Hilfsmittelverzeichnis gelistet sind oder nicht. Das tut nichts zur Sache. Weil das ist für Sachbearbeiter bei der Krankenkasse eine gute Orientierung. Wenn Sie das genehmigen, was da drin steht, dann kriegen Sie wahrscheinlich keinen auf den Deckel von Ihrem Chef. Ja? Dann tun Sie sich damit leichter, weil Sie es eben wiederfinden. Aber das ist keine Orientierung für Dinge, also keine Voraussetzung. Ja? Also Daisy Player stehen bis heute nicht drin. Die stehen sogar als Gegenbeispiel, als Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs, ich glaube jetzt nicht mehr, aber standen sie lange drin, sind trotzdem Hilfsmittel, weil die für blinde Menschen gemacht sind. Was passiert denn, wenn die mir sagen, okay, also die verweisen auf Gebrauchsgegenstände. Die sagen, du brauchst überhaupt keine Vergrößerungssoftware, kauf dir doch einfach selber einen großen Monitor. Nein, können sie nicht darauf verweisen. Ja? Was ich nicht habe, habe ich nicht. Ich habe nichts zu haben. Wenn ich kein iPhone habe, können Sie nicht darauf verweisen, dass ich mir ein iPhone anschaffen soll. Es kann aber sein, dass sie sagen, komm, es macht keinen Spaß, dir ständig ein Farberkennungsgerät, was haben wir denn noch? Ne, also ein Barcode-Lesegerät und sonst was, zu zahlen, hier hast du ein iPhone. Soll auch schon vorgekommen sein. Dürften Krankenkassen eigentlich nicht. Aber aus wirtschaftlichen Gründen machen sie es vielleicht. Und jetzt muss man auch noch zwei Dinge unterscheiden. Es gibt mittelbare und unmittelbare Hilfsmittel. Unmittelbare Hilfsmittel sind die, die sozusagen eine Funktion oder einen Sinn unmittelbar ersetzen oder ergänzen. Also wenn ich zum Beispiel eine Brille oder sowas, da stellt ja wieder mein Sehen her. Ein Vorlesesystem stellt nicht mein Sehen wieder her. Also ist ein mittelbares Hilfsmittel. Im Bereich der Blinden und Sehbehinderten sind fast alles, bis auf die Sehhilfen, die klassischen, also optische Lupen und sowas, sind eigentlich fast alles mittelbare Hilfsmittel. Mit einer Ausnahme, wo ich auch nicht weiß, wo die herkommt und die kann ich mir nicht erklären, ist aber so von der Rechtsprechung, ist der blindenführend. Also wenn ich so einen Hund habe, kann ich wieder sehen.
Ist so. Wenn ich einen blinden Führhund habe, bekomme ich dann keine Brille mehr bezahlt?
Also es ist totaler Schwachsinn, macht es euch doch nicht so schwer. Ja, auch wenn ich mit einem Blindenführhund durch die Gegend laufe und ich habe noch einen Sehrest, brauche ich auch meine Brille.
Ja.
Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber es geht um mittelbare Hilfsmittel. Die müssen nämlich nur sozusagen die Möglichkeit quasi vermitteln, im Bereich der Grundbedürfnisse einen Grundbedarf zu decken. Also sie decken einen Grundbedarf im Bereich der Grundbedürfnisse. Das heißt, es gilt, ich kriege nicht das Beste, das Schönste, sondern es reicht das, was eben reicht, um diesen Bedarf zu decken. Ich habe keinen Anspruch auf ein Bildschirmlesegerät für 5.000 Euro, sondern in der Regel nur für 1.000 Euro. Oder eben auch nur auf ein Gebrauchtes, wenn es noch seinen Funktionen hinterherkommt.
Eine Dame hatte ein Lesegerät und hat Jahre später einen Herzschrittmacher bekommen. Schließlich wurde festgestellt, dass sie immer beim Lesen mit dem Gerät Herzrhythmusstörungen bekommen hat. Sie hat dann ein neues Gerät bekommen, wo es diese Probleme nicht gab. Das war aber teurer und sie musste 600 Euro zuzahlen.
Nein, nein, das eben nicht. Wenn sie einen Bedarf hat auf ein teures Gerät, dann muss sie auch nicht. Dann ist nämlich die Grundversorgung in diesem Bereich auch das teurere Gerät. Sie muss dann nicht zuzahlen. Wenn ich anders nicht klarkomme, also was wir relativ oft haben, sind das RP-Patienten, also mit Retinitis Pigmentosa. Diese Patienten sind auf ein Bildschirmlesegerät angewiesen, aber nicht wegen der Vergrößerung, sondern wegen der Kontrastierung, wegen auch eben der Schärfe eines Bildes, auf solche Dinge. Und die kommen oft mit den Standard-Bildschirmlesegeräten gar nicht klar. Die brauchen eins, was teurer ist. Auch mit Inversdarstellung etc. Dann haben die auch einen Anspruch drauf, wenn sie anders nicht lesen können. Das ist dann die Grundversorgung. Nur dann muss man sich natürlich lange oft mit Krankenkassen rumstreiten, weil man die erstmal rauskriegen muss und argumentieren muss, dass Standardgeräte nicht helfen. Und die haben natürlich keine Ahnung, was überhaupt eine RP ist, worauf dann angewiesen ist. Da brauchen wir oft dann eben auch mal eine medizinische Stellungnahme. Ja? Und genauso wäre das bei dem Herzschrittmacher auch gewesen. Also immer auf das Notwendige. Es muss aber auch ausreichend sein, um mein Grundbedürfnis zu decken. Und die können mir nicht irgendwas hinstellen, was mir nicht hilft. Also können sie schon, aber ne, dann kommen sie dem Anspruch nicht nah. Und genauso umgekehrt, ich habe nicht einen Anspruch auf das Neueste, Beste, Schönste, ich habe nur einen Anspruch darauf, dass ich wieder in dieser Situation eben im Bereich der Informationsaufnahme, Kommunikation, Mobilität, Haushaltsführung wieder klarkomme. Also das Thema der Doppelversorgung, wo das ganz besonders prägnant ist, ist im Bereich bei hochgradig sehbehinderten Menschen, die haben ein Bildschirmlesegerät, können damit oft auch noch irgendetwas lesen, aber Belletristik, also ein Buch lesen, geht gar nicht. Und also weil sie längere Texte nicht lesen können. Und dann beantragen die eben noch vielleicht ein Gerät mit Vorlesefunktion oder eben auch inzwischen diese Mischgeräte, die beide Funktionen haben. Und dann kommt oft das Argument, das ist doch eine Doppelversorgung. Aber das ist keine Doppelversorgung, weil auch im Bereich der Grundbedürfnisse, der Grundversorgung gilt, dass ich natürlich sowohl auch irgendwie Belletristik, längere Texte lesen können muss, als auch kurze handschriftliche Sachen. Ja? Und das erkennt die Rechtsprechung inzwischen auch an. Aber Doppelversorgung ist natürlich auch, wo Krankenkassen sagen, du hast ein Bildschirmlesegerät, warum möchtest du jetzt noch eine Orcam? Warum? Wie könnte man da argumentieren?
Die Orcam wird unterwegs gebraucht.
Und ob es einen mobilen Informationsbedarf gibt, ist sogar umstritten, ob das mit zur Grundversorgung gehört. Mhm. Da sagen nicht alle Gerichte gleich Hurra, ja. Manche ja, also inzwischen wohl auch die Mehrheit, aber nicht alle. Na, eigentlich sind das eben die entscheidenden zwei Voraussetzungen. Na, also ich muss versichert sein, muss ich um Hilfsmittel handeln. Mehr gibt es nicht. Kein Schnickschnack und dass es Grundbedürfnis betreffen muss. Ne? Das ist quasi durch die Vokabel Notwendigkeit dann ne, ersetzt. Was machen Sie denn immer, wenn Sie ein Hilfsmittel brauchen? Eine Verordnung. Die ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert. Warum ist die empfehlenswert? Wenn ich eine Verordnung habe, ist etwas medizinisch indiziert. Dann kann ein popliger Sachbearbeiter bei der Krankenkasse nicht sagen, das ist nicht notwendig. Weil da hat ja ein Arzt gesagt, ein Gott in Weiß, ja, das ist notwendig. Und wer ist ein Sachbearbeiter, dass er sich mit einem Gott in Weiß streiten kann? Und weil das so ist, dass er das eben nicht kann, hat die Krankenkasse einen eigenen Olymp. Und wie heißt der? Richtig, MDK. Und die können dann sich auf Augenhöhe, weil sie auch sowas wie Ärzte sind, die können sich dann auch mit anderen Ärzten streiten und sagen, das ist medizinisch nicht notwendig. Also ich mache es der Krankenkasse deutlich schwerer, wenn ich eine Verordnung beifüge. Ja? Also ist das dringend zu empfehlen, aber wenn ich jetzt in, weiß nicht, wie die Augenarztdichte in Ostthüringen ist, wahrscheinlich nicht so gering, ne? Weimar, Erfurt wird schon was gehen, aber wenn ich in Mecklenburg-Vorpommern bin, und mir mag mein Augenarzt keine Verordnung geben. Und der nächste ist 80 Kilometer entfernt. Oder eben auch, ich warte 5 oder 6 Monate auf einen Termin. Wenn ich einen Blindenlangstock oder sowas beantrage, mache ich immer über einen Hausarzt. Ne?
Habe ich Anspruch auf Versorgung mit 2 Blindenlangstöcken?
Ist sogar im Hilfsmittelverzeichnis anerkannt. 2 Blindenlangstöcke. Warum ist das so? Weil das auch noch dem Wirtschaftlichkeitsgebot entspricht, weil die Dinger nicht so teuer sind, weil wenn einer kaputt geht, und das passiert ja häufiger mal, ich ansonsten nicht quasi mobil bin. Steht sogar, obwohl das letztlich natürlich nicht entscheidend ist, auch im Hilfsmittelverzeichnis. Aber es gibt auch Augenärzte, die verschreiben keine Hilfsmittel, weil sie sagen, das geht auf mein Budget. Dann kann man nur sagen, versuchen Sie es nochmal mit einer Fortbildung. Ja? Aber man kann die Leute nicht zwingen.
Heutzutage bekommt man von der Krankenkasse eine Schurz-Lizenz für 5 Jahre mit 3 Update-Codes. Kann man, wenn nötig, auch zwischendurch einen neuen Update-Code bekommen?
Es ist ganz einfach, immer. Und das gilt für alle, nicht nur für Krankenkassen. Immer dann, wenn es notwendig ist. Aber das heißt, es muss auch notwendig sein. Und einfach nur zu sagen, es gibt eine neue Version, ist es nicht. Sondern dann müsste ich schon sagen, was jetzt gerade nicht mehr geht und was mir fehlt. Und ich kann auch nicht sagen, alle 5 Jahre habe ich einen Anspruch auf ein neues Vorlesegerät. Nein, dann, wenn es alte nicht mehr geht. Das kann aber auch weniger als 5 Jahre sein. Das war zum Beispiel der Fall jetzt hier wieder, wenn Betriebssysteme umgestellt werden. Ne? Mhm. Dann kann es sein, dass ich eine Braillezeile vor 2 Jahren bekommen habe, die dann aber nicht mehr funktioniert. Und dann war schon oft so, ja, ich habe eine Braillezeile erst 2 Jahre. Ja, aber was soll ich denn machen? Windows 7 kann ich nicht weiter verwenden, weil dieses Betriebssystem nicht weiter supported wird und nicht sicher ist. Und nicht sicher heißt wohl, es ist notwendig, dass ich umstelle. Und dann ist eine Braillezeile, die nicht mehr geht, auch nichts mehr wert, dann habe ich wieder einen Bedarf. Also immer dann, wenn ich meinen Bedarf, den ich quasi mit dem Hilfsmittel decke, nicht mehr versorgt habe. Aber wenn eine Braillezeile 20 Jahre läuft, dann habe ich 20 Jahre lang keinen Anspruch mehr neu. Das ist ganz einfach. Es gibt da keine Automatismen. Es gibt auch von Hilfsmittelfirmen oft, ja, diese mehreren, nach 5 Jahren steht hier wieder eine neue zu. Das hätten die gerne. Das hat 2 Gründe. Also zum einen laufen deren Versorgungsverträge so lang. Das heißt, die haben ihre Versorgungsverträge mit den Krankenkassen und kriegen Geld für eine Versorgung, die 5 Jahre lang währt. Ja? Und dann würden die natürlich auch gerne wieder einen neuen Vertrag abschließen. Und zweite Sache, technische Geräte werden in der Regel nach 5 Jahren abgeschrieben. Und da meint man daraus folgern zu können, wenn die steuerlich abgeschrieben sind, dass man dann Anspruch auf was Neues hat. Ist aber Quatsch. Und das ist wichtig, aber sie haben wirklich nur einen Anspruch auf eine Versorgung durch die Krankenkasse dann, wenn sie einen Bedarf haben und wenn es notwendig ist. Und nicht, weil es gerade was Neues gibt.
Welche Einweisung oder Schulung muss der Lieferant eines Hilfsmittels mir geben? Zum Beispiel bei einem Bildschirmlesegerät oder einem Screenreader?
Es ist keine Schulung. Also einrichten auf jeden Fall, das steht aber nicht unter Kurzeinweisung, sondern zu sagen, wie man es anmacht und wie man vielleicht auf die entsprechenden Programme kommt und einmal kurz durch. Aber keine Schulung. So, jetzt gebe ich Ihnen ein anderes Beispiel, wie viel da möglich ist. Sie kennen dieses Hilfsmittel hier? Ja? Kostet 170, 180 Euro. Hab schon teurer. Was kostet die Unterweisung, die Schulung im Gebrauch? Mobilitätstraining. 4.000 Euro. Das ist dieselbe Rechtsgrundlage wie bei Hilfsmitteln. Also das heißt nicht, dass ich keine Schulung kriegen kann. Ich kriege sie nur nicht, wenn ich eben nur ein Hilfsmittel beantrage.
Wenn ich ein Hilfsmittel schon bewilligt bekommen und geliefert habe und dann merke, dass ich damit allein nicht klarkomme.
Ja, dann sagen Sie, ich habe mich 2 Monate mit diesem Scheißding jetzt beschäftigt. Und ich kann es immer noch nicht richtig nutzen. Ich brauche eine Schulung. Zumindest auch ein gutes Argument. Manchmal kommen ja Krankenkassen mit einem anderen Hilfsmittel. Also ich sage, ich möchte Jaws, da sagen die, ach, nehmen Sie doch früher. Wo ich es gar nicht haben will und kann ja auch nicht mit umgehen. Dann kann ich schon sagen, ja, dann brauche ich aber eine Schulung. Und dann wird es auf einmal teurer als das, was ich beantragt habe. Und damit kann ich natürlich auch eine Krankenkasse überzeugen. Ja. Also ich kann auch clever mit dem Gesetz umgehen. Und das mit der Schulung ist eben ganz wichtig. Aber ist vielleicht auch nochmal ein super Beispiel. Eine Schulung im Umgang mit Jaws, die kriege ich von der Krankenkasse. Aber da sind nicht meine Defizite im Umgang mit Windows drin. Ja? Das ist nämlich kein Hilfsmittel. Also Mobilitätstraining ist erstmal grundsätzlich nicht gedacht als ortsabhängige Geschichte. Sondern es geht ja, es ist die Unterweisung im Gebrauch des Blindenhilfsmittels Langstock und damit soll ich sicher umgehen können. Und das müsste ich ja dann auch an einem anderen Ort. Jetzt ist es allerdings natürlich so, dass ich zum Beispiel vom Dorf in die Stadt ziehe. Ja? Und ich habe auf einmal vor der Haustür eine 5-spurige Kreuzung. Hatte ich auch im Dorf nicht. Wurde ich auch nie geschult. Also dadurch könnte sich schon ein Schulungsbedarf ergeben. Ja? Aber es ist nicht automatisch, dass ich durch einen Umzug sozusagen wieder einen Schulungsbedarf habe, weil ich meine neue Kneipe so nicht finde. Der einzelne Weg ist kein sozusagen Schulungsinn. Und was eben auch nicht mit zu den Grundbedürfnissen gehört, ist so eine Spezialität beim Mobilitätstraining, ÖPNV-Benutzung. Weil da geht es nur um die Grundversorgung im näheren Wohnungsfeld. 40 Stunden steht im Hilfsmittelverzeichnis, habe ich vorhin schon mal gesagt, ist nicht maßgeblich. Aber das ist das, wenn ich nichts Besonderes sage, die ich kriege. Weil man davon ausgeht, in 40 Stunden kann man so gut lernen, dass man sich sicher im Straßenverkehr bewegen kann. Wenn ich aber jetzt besondere, weil ich zum Beispiel Bewegungseinschränkungen habe, ein unsicheres Gangbild, älter bin, leicht intelligenzgemindert oder sonst irgendwas, oder auch Kinder, Ja, die brauchen ein bisschen länger. Oder Kinder, ist klar. Sechsjährige Kinder werden nicht mit fünfspurigen Kreuzungen anfangen, sondern entsprechend ihres sozusagen Erweiterung des Wirkungskreises. Ja, dann habe ich auch Anspruch auf mehr. Und das kann ich auch durchsetzen, wenn ich es erklären kann. Und wenn die Aussicht besteht, dass es irgendwann doch noch lerne. Die Rekordhalterin bei uns, was wir da durchgesetzt haben, sind 220 Stunden. Sie haben einen Anspruch auf das, was notwendig ist. Mhm. Und wenn 100 Stunden notwendig sind, bis Sie sicher gehen können am Langstock, dann kriegen Sie halt 100 Stunden.
Und wenn ich meine 3 Updates verbraucht habe und dann kommt ein Systemwechsel, wo ein Update unbedingt nötig ist, kann ich es dann auch bekommen?
Ja, wenn es nicht mehr läuft, natürlich, dann habe ich einen Bedarf.
Wir erleben es, dass Ärzte die Befunde zu Patienten nicht herausgeben wollen. Das müssen sie doch, oder?
Weil die Patientenakte gehört mir. Ist mein Eigentum und nicht die des Arztes. Es gibt allerdings in wenigen Fällen auch mal medizinische Gutachten, die einen Sperrvermerk haben. Also wenn die durch einen Dritten beauftragt wurden, zum Beispiel durch eine Rentenversicherung, dann habe ich nicht automatisch Zugriff drauf. Ganz grundsätzlich vielleicht den Tipp, wer fragt, kriegt blöde Antworten. Wer schreibt, der bleibt. Weil blöde Antworten zu schreiben, ist sehr viel kritischer, als blöde Antworten zu geben.
Wenn ich einen ärztlichen Befund über mein Sehvermögen brauche, kostet das etwas.
Es kommt darauf an, wie umfangreich das ist. Eine kurze Stellungnahme muss halt, glaube ich, kostenlos, also als Stellungnahme für den Antrag. Und ein Gutachten kann er sich bezahlen lassen. Ne? Also so die Basics muss er so geben. Ne? Visus, eine ordentliche Anamnese, Gesichtsfeld. Was ganz spannend ist, dass vielleicht noch, ich hatte ja vorhin über diese 2-Monats-Frist, über diese sogenannte Genehmigungsfiktion gesagt, das gibt es, wenn es nicht um Hilfsmittel geht, bei der Krankenkasse gibt es nochmal eine Sonderfrist. Die ist kürzer, nämlich nur 3 Wochen. Wenn es um Heilbehandlungen geht, wenn es um Reha-Maßnahmen geht, nicht um Hilfsmittel. Bei Hilfsmitteln gilt auch wieder diese 2-Monats-Frist, ja. Aber bei Krankenkassen, wenn es um Behandlungen geht, dann geht eine 3-Wochen-Frist. Dann kann ich nach 3 Wochen schon in Vorleistung gehen. Das ist § 13 3a SGB V. Tja, das ist eigentlich schon alles, was man zum Krankenkassenrecht wissen muss. So einfach ist das.